Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue und Bund hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Ja, guten Morgen und willkommen zu diesem Gottesdienst am Palmsonntag. Mich interessiert, woran denken Sie, wenn Sie das Wort Palmsonntag hören? Traditionell geht es ja an dem Sonntag Texte aus dem Neuen Testament, die davon erzählen, dass Jesus Christus auf einem Eselfüllen nach Jerusalem einreitet und dass da Palmzweige sind. Vielleicht denken Sie aber auch daran, dass ja in 7 Tagen oder dass wir uns dem Höhepunkt nähern und dass jetzt noch etwas Zeit ist bis Ostern und dass da Familienfeiern anstehen und was es noch alles zu erledigen gibt. Also ich weiß, dass meine Mutter zu Hause dann immer denkt, oh Gott, ich muss noch dieses und jenes machen und das vorbereiten und hier gucken, dass ich dort Rückmeldungen bekomme von den Leuten und planen kann, wer alles kommt. Aber 7 Tage sind es ja noch. Ein bisschen Zeit ist also noch und auch die neutestamentlichen Texte, die wir heute im Gottesdienst hören, reden von ein bisschen zeigen auf, dass da noch ein bisschen Zeit ist bis zum Höhepunkt in Jesu Leben. Da ist nämlich diese Texte spielen unmittelbar vor Jesu Lebenshöhepunkt. Und ich möchte kurz einen Text vorlesen, der denen unmittelbar vorangeht, von denen wir nachher hören. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohepriestern und den Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zu Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da ist eine ziemliche Spannung in der Luft, als die Jünger das hören. Man kann das förmlich spüren. Und diese Spannung müssen sie jetzt erstmal aushalten. Und die müssen wir auch aushalten, wenn wir uns jetzt wahrscheinlich etwas Schönerem zuwenden. Sie kennen die traditionelle Frage hier in der Gemeinde, ist jemand unter uns, der heute Geburtstag hat? Irgendjemand? Ich sehe keinen. Dann werden wir jetzt zusammen Musik machen. Ich lese aus Psalm 69. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heißer. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde von denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern. Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends, nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe, schütze mich.
Thank you. Ewiger Gott, unser Herr, wir beten dich an. Wir kommen aus der vergangenen Woche zu dir. Wir bringen alles, was uns bewegt, vor dich. Lass uns heute Morgen deine Gegenwart spüren. Ja, oft waren wir weit weg von dir. Oft haben wir nicht so gehandelt, wie du es willst. Wir haben uns bemüht, aber es ist uns nicht gelungen. Wir waren gedankenlos oder unachtsam. Wir sollen unseren Nächsten lieben, aber oft fällt uns das schwer. Immer wieder sind wir uns selbst der Nächste. Oder wir haben nicht bemerkt, wo wir durch unser Verhalten andere Menschen gekränkt und verletzt haben. Bitte, Herr, verzeihe uns. Wir haben unsere Augen geschlossen, wo wir nicht hinsehen wollten, obwohl wir gebraucht wurden. Wir haben unserem Nächsten, der Hilfe brauchte, nicht zugehört, weil uns gerade anderes viel wichtiger war. Herr, schenke uns deine Gnade. In der Stille wollen wir jetzt alles vor dich bringen, was uns bedrückt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.
Ich lese aus Markus 10 über die Heilung des Blinden in Jericho. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho herausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruf den her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. In der Passionszeit entfällt das Halleluja, aber wir wollen der Hoffnung, die wir durch unseren Glauben haben, trotzdem Ausdruck verleihen, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen geborenen Sohn, unseren Herrn. Wir wollen gleich das nächste Lied singen und dabei wird dann die Klingelbeutelkollekte rumgehen. Und diese Woche sammeln wir hier für das Café Johannes. Und die Ausgangskollekte heute ist bestimmt für die diakonische Jugendhilfe. Wir haben für Letzteres einen kurzen Text zugeschickt bekommen und den lese ich eben vor. Ein ruhiger Arbeitsplatz ist für alle Schülerinnen und Schüler wichtig, damit sie lesen üben, Aufgaben lösen und Vokabeln lernen können. Für Kinder und Jugendliche, die in einem Heim leben, ist schon das nicht selbstverständlich. Damit sie eine erfolgreiche Schullaufbahn absolvieren können, benötigen sie oftmals Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte und zusätzliches Material wie Lernspiele und Übungshefte. Und diakonische Einrichtungen helfen, diese Bildungschancen für Kinder mit schlechten Startbedingungen zu verbessern. Genau, also ich denke, beides lohnenswerte Anliegen. Und jetzt zur Kollekte vom vergangenen Sonntag. Die hat 563,43 Euro ergeben. Dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Und jetzt segne Gott Geber und Gaben.
Thank you. Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss wohl im Grundschulalter gewesen sein. An einem heißen Sommernachmittag wollte mein Vater mit meiner Schwester, die 3 Jahre jünger ist als ich, und mir nach Ennepetal ins Freibad fahren. Schon beim Packen der Badesachen begannen wir beiden Mädchen uns darüber zu streiten, wer vorne auf dem Beifahrersitz mitfahren durfte. Beide wollten wir unbedingt da vorne sitzen, neben dem Vater. In unseren Augen der beste Platz im ganzen Auto. Wer vorne saß, war die Prinzessin. Und für diese eine Fahrt etwas ganz Besonderes. Keine von uns hat der anderen diesen Platz freiwillig überlassen. Wie gut, dass jeder Ausflug aus einer Hin- und einer Rückfahrt bestand. Um einen besten Platz, man könnte auch sagen, um die Pool-Position im Reich Gottes, geht es in unserem heutigen Predigttext für den Palmsonntag. Ich lese aus Markus 10 die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jakobus und Johannes. Die beiden treibt ein menschlich nur allzu verständlicher Wunsch um. Sie möchten etwas Besonderes sein, herausgehoben aus der Gruppe. Sie möchten die Ehrenplätze besetzen, mächtiger sein als die anderen. Und dann werden sie mit einer gänzlich anderen Vorstellung von Macht konfrontiert. Mein erster Gedanke dazu heißt Wunsch und Wirklichkeit. Da kommen 2 Männer zu Jesus, Brüder, Jakobus und Johannes. Sie gehören zum sogenannten Inner Circle und hatten vermutlich eine besonders enge Beziehung zu Jesus. Diese beiden und der dritte im Bunde, Petrus. Immer wieder stoßen wir in der Bibel auf Textstellen, in denen von diesem Dreierverband die Rede ist: Petrus, Jakobus und Johannes. In Markus 9 können wir lesen, dass Jesus genau diese drei mit auf den Berg Tabor genommen hat. Dort offenbart Jesus ihnen seine Herrlichkeit. Sie sehen ihn in einem strahlenden Licht und hören Gottes Stimme vom Himmel: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Mehr Gottesnähe auf Erden kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das muss ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein. Petrus, Jakobus und Johannes haben etwas ganz und gar Besonderes mit Jesus erlebt. Etwas, das sie so begeistert, dass sie Hütten bauen wollen an diesem Ort, von dem Petrus sagt: Hier ist für uns gut sein. Und da ist es vielleicht auch kein Wunder, dass zumindest zwei von drei auf den Gedanken kommen, aus dieser Erfahrung einen besonderen Anspruch ableiten zu können, einen Ehrenplatz eben. Es ist ein langer Tag für Jesus und seine Jünger gewesen. Sie sind nur langsam vorangekommen, denn immer wieder haben Menschen sie aufgehalten und Jesus um Rat und seinen Segen gebeten. Es ist spät geworden. Mit der Dunkelheit legt sich eine angenehme Kühle über das Land. Die Männer schlagen unterwegs ihr Lager auf und entzünden am Wegesrand ein Feuer. Leise lassen sie in kleinen Gruppen den Tag mit seinen Begegnungen noch einmal Revue passieren. Langsam verstummen die Gespräche, einer nach dem anderen schläft ein. Nur Jesus und die beiden Söhne des Zebedäus sitzen noch am Feuer und stochern nachdenklich in der Glut. Immer wieder schielen die Brüder zu den Schlafenden hinüber. Ihnen liegt etwas auf dem Herzen. Die Spannung ist fast greifbar. Und dann bricht es aus ihnen heraus: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Was die beiden nicht bemerkt haben, nicht alle der anderen zehn haben schon geschlafen. Da ist der eine, der ihre Forderung hört. Und das, was Jesus darauf begegnet. Und er erzählt es sofort den anderen. Ihre Fassungslosigkeit über die gewünschte Bevorzugung schlägt um in Neid und Eifersucht. Mitten in diesem Tumult ergreift Jesus das Wort. Er unterbricht das kopflose Gerangel um Hierarchien und Prestige. Jesus macht seinen Jüngern unmissverständlich klar, dass keiner von ihnen einen Führungsanspruch über die anderen Jünger für sich einfordern kann. Die Ehrenplätze zu seiner Rechten und zu seiner Linken sind nicht zu vergeben. Die einzige Stelle, an der es später nochmal heißt, einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken, ist die Kreuzigung auf Golgatha. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da ist nichts mit Sonderbehandlung und Herrlichkeit für Einzelne. Der Wunschtraum von Jakobus und Johannes ist geplatzt. Zweiter Gedanke: Wollen und Können. Ich stelle mir vor, dass Jesus die beiden zuerst ein wenig erstaunt ansieht. Zwei, drei Atemzüge sagt er kein Wort, lässt die Bitte der Brüder auf sich wirken. Wenn er sie für vermessen hält, lässt er es sich nicht anmerken. Seine Reaktion erinnert mich fast ein bisschen an Eltern, die ihr Kind vor einem schweren Fehler bewahren wollen. Bist du dir sicher, dass du das wirklich willst? Hast du auch an die Konsequenzen gedacht? Hältst du das durch? Jesus sagt schlicht: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Und dann fragt er die beiden: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Jakobus und Johannes locken am besonderen Sitzplatz neben Jesus seinen Glanz und seine Herrlichkeit. Und obwohl Jesus in den vergangenen Tagen bereits dreimal mit allen Jüngern über das gesprochen hat, was ihm in Jerusalem widerfahren wird, haben die Brüder bis jetzt nichts davon verstanden. In Hochstimmung, den begehrten Sonderplatz bereits vor Augen, erscheint es Jakobus und Johannes durchaus möglich, den Kelch des Leids mit Jesus ebenso zu teilen wie die Taufe, mit der er getauft wird und die ja letztlich seinen gewaltsamen Tod bedeutet. Entsprechend selbstbewusst klingt ihre Antwort: Ja, das können wir. Was für eine Selbstüberschätzung. Schon in Gethsemane, nur einige Tage später, sind sie mit ihrer Aufgabe total überfordert. Schlafen, während Jesus voller Verzweiflung zu seinem Vater betet. Schlafen, obwohl Jesus bittet: Wachet und betet mit mir. Nach ihrer forschen Antwort spricht Jesus weiter: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber, zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Jesus verspricht Jakobus und Johannes ein Leben, in dem sie Verfolgung, Anfeindung und persönliches Leid kennenlernen werden. Ihr werdet den Kelch trinken, ihr werdet getauft werden. Der Einsatz für die Verkündigung des Evangeliums endet zumindest für Jakobus mit dem gewaltsamen Tod durch das Schwert. Überlegenheit, Bewunderung, Macht, alles keine Eigenschaften, mit denen sich die Jünger Jesu einen Namen machen werden oder wonach sie streben sollen. Jesus kann ihnen die gewünschten Plätze zu seiner Rechten und zu seiner Linken nicht zusichern, da er die Plätze in der himmlischen Sitzordnung nicht verteilt. Diese Zuteilung ist allein Gottes Vorrecht. Wer weiß, vielleicht staunt einst sogar Jesus selbst über die, die da zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen. Mein dritter Gedanke heißt Dienen und Herrschen. Unser heutiger Predigttext geht in die letzte Runde. Wie werden sich die Jünger wohl gefühlt haben, nachdem Jesus ihnen deutlich gemacht hat, dass sie kein Anrecht auf einen Ehrenplatz in seiner Herrlichkeit haben? Und was er unmittelbar danach sagt, klingt auch nicht gerade nach Happy End. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Ich ertappe mich dabei, dass ich innerlich nicke, in voller Übereinstimmung mit der Aussage, dass die Herrschenden, die Mächtigen, ihre Völker unterdrücken mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das ist die Erfahrung der Juden zur Zeit Jesu. Das ist die Erfahrung der Menschen durch alle Jahrhunderte bis heute. Wer mächtig ist, diktiert die Spielregeln. Wer herrscht, kann seine Mitmenschen ungestraft unterdrücken, bevormunden, ausbeuten, umbringen. Heute, an diesem Sonntag, während wir hier sitzen, verwehren Mächtige in Politik und an der Spitze von Konzernen Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu Gesundheitsfürsorge, zu Bildung. In unzähligen Ländern foltern Machthaber ihre Landsleute aufgrund ihrer politischen oder religiösen Überzeugung. Die gewählten und selbsternannten Herrscher der Welt haben erreicht, dass heute an diesem Sonntag, während wir hier sitzen, weltweit mehr als 65 Millionen Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht sind. 65 Millionen. Ja, die Herrscher halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Das wisst ihr ja, sagt Jesus. Und dann kommt das kleine Wörtchen aber. Fast möchte ich sagen, mit diesem Wort leitet Jesus zum großen Finale über. Aber wer der Erste sein will, wer ganz vorne mitmischen will, wer auf dem Ehrenplatz sitzen will, der soll aller Mitmenschen Knecht sein. Aber dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht, so heißt es in einem Weihnachtslied. Knecht sein, dienen, das ist der Stern, unter dem Jesus auf die Welt kommt und seinen Weg auf dieser Erde geht. Wenn wir im Markus-Evangelium weiterlesen, schließt sich unmittelbar an unseren heutigen Predigttext die Geschichte vom blinden Bartimäus an. Diesem Bettler, der nach Jesus schreit und sich auch von denen, die ihm den Mund verbieten wollen, nicht ruhig stellen lässt. Wir haben in der Lesung vorhin schon davon gehört. Jesus wendet sich diesem Mann zu und fragt ihn, was er für ihn tun soll. Genau die gleiche Frage wie bei Jakobus und Johannes. Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend. Zack! Das hat gesessen. Kann es einen größeren Unterschied geben als zwischen den Jüngern und diesem Bettler? Wenn wir in Kategorien wie oben und unten oder dienen und herrschen denken, erleben wir an dieser Stelle, dass Jesus ganz nach unten geht. Er dient einem Mann, der bis zu dieser Begegnung ein Leben am Rand der Gesellschaft führt. Er füllt die Sätze, die er den Jüngern kurz zuvor gepredigt hat, mit Leben. Versteht ihr denn immer noch nicht, scheint er zu fragen. Was muss noch geschehen, damit ihr endlich erkennt, wo sind euer Glaube und euer Vertrauen? Erinnert euch doch an diese Frau, die nur mein Gewand berührt hat, um vom Blutfluss geheilt zu werden. Was für ein Glaube! Erinnert euch doch an die Menschen, die den Taubstummen zu mir gebracht haben, damit ich meine Hand auf ihn lege. Was für ein Vertrauen! Petrus, Jakobus und Johannes, wieder genau diese drei, sind live dabei, als Jesus die Tochter des Jairus zum Leben erweckt. Versteht ihr denn immer noch nicht? Wie ein roter Faden zieht sich blindes Nichtverstehen der Jünger durch das gesamte Markus-Evangelium. Bis dahin, dass sie Jesus noch nicht einmal mehr erkennen, als er ihnen auf dem See entgegenkommt. Die Jünger bitten um einen Ehrenplatz in Jesu Herrlichkeit. Und Jesus führt ihnen vor Augen, dass eine Ich-zuerst-Mentalität alle Machtfantasien und das Streben nach Ruhm keinen einzigen Schritt in diese Richtung führen. In Jesu Herrlichkeit sein, auf welchem Platz auch immer, braucht den Glauben und das Vertrauen eines Bartimäus. Übrigens, der Bartimäus-Text endet mit dem Satz, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm, also Jesus, auf dem Wege. Da geht also noch einer mehr mit nach Jerusalem. Er lebt, wie Jesus am Palmsonntag in die Stadt einzieht und ihm eine begeisterte Menschenmenge zujubelt. Hosianna, schreien sie. Und gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Sie breiten ihre Kleider aus, streuen grüne Zweige auf den Weg und Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt hinein. Das wird eine Veranstaltung ganz nach dem Geschmack der Jünger gewesen sein. Viel Glanz, viel Gloria, viel Tamtam. Ganz nah drängen sie sich an ihren Herrn und Meister, damit möglichst viele Menschen mitbekommen, dass sie dazugehören. Wir wissen schon, wie die Woche enden wird. Aus Hosianna wird kreuzige ihn. Und auf Golgatha sind die Jünger dann so voller Entsetzen, so voller Angst, dass Petrus sogar leugnet, Jesus überhaupt gekannt zu haben. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Wie konnten sie sich nur so vertan haben? Die Herrschenden haben gesiegt. Unterm Kreuz, das ist sicher nicht die so erhoffte Pole Position. Verstehen und sehend werden, ohne das Vertrauen zu verlieren. Wie könnte das gelingen? Vielleicht wagen wir in der Karwoche einen ersten Blick auf unsere eigene Verstrickung in Schuld, um uns dann auch öffnen zu können für unsere Erlösungsbedürftigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you.
komme ich wieder mit den Abkündigungen. Zuallererst mal ein herzliches Dankeschön an alle, die heute beteiligt waren am Gottesdienst. Bettina, Renate, die beiden Herren hier vorne, die Musiker und natürlich auch alle, die heute Kaffee gekocht haben und für unser leibliches Wohl nachher sorgen. Genau, herzliche Einladung zum Kaffeetrinken im Anschluss an den Gottesdienst. Und wenn Sie heute das erste Mal hier sind, dann sprechen Sie auch gerne jeden an, den Sie heute Morgen hier vorne gesehen haben oder jeder, der Sie freundlich angelächelt hat oder auf wen auch immer Sie Lust haben. Genau. Dann komme ich zu den Gottesdiensten. Da kommen wir jetzt einige in dieser Woche. Zuallererst heute Abend um 18 Uhr ist hier im Paul-Gerhardt-Haus Anbetungsgottesdienst. Dann an Karfreitag ist auch wieder hier Gottesdienst mit Hildegard von Bauer um 10.30 Uhr, ein Abendmahlsgottesdienst. Am Ostersonntag gibt es dann gleich zwei Gottesdienste, einmal um 6 Uhr, die Osternachtsfeier mit Michael Kerberger und dann um 10.30 Uhr, und da hat mich Simon vorhin darauf hingewiesen, das ist kein Familiengottesdienst, sondern ein normaler, aber ich denke, Familien sind dennoch herzlich eingeladen. Genau, Familiengottesdienst um 10.30 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus. Am Montag, Ostermontag, dann um 10.30 Uhr in der Gemarker Kirche. Und dann darf ich darauf hinweisen, dass in der Woche nach den Osterferien vom 24. bis 29. April wieder die diesjährige Bethel-Sammlung stattfindet. Und die Abgabestelle hier im Paul-Gerhardt-Haus ist einmal die linke Garage und dann auch der Eingang über die Heckinghauser Straße 206 neben dem Café Johannes zwischen 9 und 19 Uhr und samstags nur bis 12 Uhr. Ich weiß aber, dass jeden, den das interessiert, der kann sich auch Flyer dazu mitnehmen. Die liegen draußen direkt vorm Eingang links, habe ich vorhin welche gesehen, also die Bethel-Sammlung. Genau, dann kommen jetzt nochmal die beiden Michaels vorne, die möchten noch was sagen, Michael Kerberger und Michael van den Borre.
Danke, dass Sie Jesus House möglich gemacht haben. Jesus House liegt jetzt eine Woche zurück und ich möchte mich ganz herzlich bei euch und bei Ihnen bedanken, dass Sie Jesus House im Gebet mitgetragen haben. Julia, die die Woche mit uns zusammen gemacht hat, hat am ersten Abend die Geschichte erzählt, wo der Gelähmte durch das Dach vor Jesus gelegt wird. Und die vier, die den Gelähmten zu Jesus runtergebracht haben, gucken durch das Loch und gucken zu, was da passiert, was für ein Wunder passiert. Und genau das waren wir in dieser Woche. Wir durften zugucken, was Gott hier in Heckinghausen macht. Wir durften zugucken, dass Menschen, die noch gar nichts mit unserer Gemeinde zu tun hatten, ins Café Johannes gekommen sind und eine Bibel in der Hand hatten. Wir durften durch das Loch gucken und sehen, wie Menschen ihren Glauben an Jesus festgemacht haben. Und wie das weitergeht, darüber freuen wir uns auch. Das Ganze geht weiter, indem wir Gott im Café anbieten und da einfach eine Möglichkeit haben, weiter mit den Menschen, die jetzt dazugekommen sind, über den Glauben zu sprechen. Also vielen Dank, dass Sie Jesus House im Gebet mitgetragen haben. Einen Abend zum Beispiel haben wir uns wirklich im Gebet getragen gefühlt. Am Mittwoch, da war der Gebetskreis hier im Paul-Gerhardt-Haus und der Familienkreis im Seniorentreff und beide haben gebetet. Also in der Mitte hat Jesus House stattgefunden. Ich finde, das ist ein tolles Bild für das, wie es stattgefunden hat. Damit Sie noch so einen kleinen Eindruck haben, habe ich noch Bilder mitgebracht. Hatte ich die geschickt? Okay, dann vielleicht irgendwann anders. Genau.
Ich darf Ihnen und euch heute kurz von der letzten Presbyteriumssitzung berichten, denn wir haben eine Entscheidung getroffen. Formal gesehen sind wir ja seit dem 1. Januar 2017 ohne Pfarrer. Eine Gemeinde ohne Pfarrer. Achim ist schon in Ruhestand und den Simon, den können wir ja erst wählen und zwar erst im November, frühestens, sagt die Kirchenordnung. Und dann erfolgt die Wahl durch das Presbyterium, das heißt am 12. November wird das wahrscheinlich sein, dass wir hier einen Wahlgottesdienst feiern und anschließend die Presbyter den Simon wählen. Und damit die Gemeinde nicht so lange ohne Pfarrer ist, das haben wir uns überlegt, kann das Presbyterium durch Beschluss sozusagen jemand zum Vertreter des Pfarrers bestimmen. Und weil wir zu Simon vollstes Vertrauen haben, haben wir beschlossen, ihn zum 1.5., also zum 1. Mai, bis zu seiner Wahl im November zum Pfarrer mit allen Rechten und Pflichten in dieser Gemeinde zu machen. Jetzt ist auch da hinten herzlich willkommen, ab 1. Mai dann richtig als Pfarrer. Das Schöne ist ja, äußerlich ändert sich nichts. Formal haben wir gerade eine Lücke geschlossen und wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Beten Sie für den Dienst unseres Pfarrers Simon Schupetta und unterstützen Sie ihn und seine Familie, wir hören Sie gerade auch ein bisschen, dass Sie ganz heimisch bei uns werden können. Danke.
Ich habe eine Sache vergessen zu sagen, und zwar am Ostersonntag findet hier auch eine Taufe statt von Familie Alipur. Die sind ja letzten Sonntag meines Wissens vorgestellt worden, also herzliche Einladung, das wird bestimmt ganz toll. Ja? Die Info habe ich nicht bekommen. Können Sie kurz was zu Ort und Zeit sagen? Nach dem Frühgottesdienst einfach zeitlich im Anschluss. Noch eine Meldung, ja? Würden Sie kurz aufstehen? Kein grünen Donnerstagsgottesdienst, sagt Simon gerade. Noch eine Meldung? Ja. Also am 30.04. hier im Paul-Gerhardt-Haus um 18 Uhr Gospelkonzert. Simon, du guckst sehr erwartungsvoll noch, ne? Okay. Genau, wenn Sie zu dem Dank und Fürbitten aufstehen würden.
Vater, wir sollen einander dienen und fühlen uns oft so hilflos. Deshalb kommen wir jetzt mit unseren Bitten zu dir. Wir danken dir, dass du uns zuhören willst. Vater, wir bitten für alle die Menschen, die fern von dir sind, denen dein Wort gleichgültig ist. Vater, öffne du ihre Herzen für dich, damit sie deine Liebe erfahren. Mache uns zu deinen Boten, lass uns die richtigen Worte finden, Menschen von deinem Evangelium zu erzählen. Vater, wir bitten dich für alle Menschen, die sich um ihre Existenz sorgen müssen, bei denen das Geld nur mit Mühe reicht, die keinen Job haben oder die sogar nicht wissen, was sie ihrer Familie morgen zu essen geben sollen. Stärke du Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, hier bei uns und auf der ganzen Erde, damit alle genug haben zum Leben. Gott, sei du bei den Menschen, die um ihr Leben fürchten, weil sie verfolgt oder auf der Flucht sind. Zeige du ihnen Wege in die Sicherheit und lass sie Menschen begegnen, die ihnen Schutz bieten. Gütiger Vater, sei auch bei denen, die Angst um ihr Leben haben, weil sie krank sind. Und gib all denen Kraft, die Kranke betreuen und ihnen helfen. Vater, wir bringen auch die zu dir, die ihr Leben nicht mehr lebenswert finden, die keinen Ausweg aus einer schwierigen Situation wissen, die schwermütig sind oder einsam. Bitte, Vater, mach uns aufmerksam für die Not der anderen, und lass uns ermutigende Worte finden und hilfreiche Taten. Alles, was uns sonst noch bewegt, bringen wir mit den Worten vor dich, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht mit dem Segen Gottes in die Karwoche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir singen den nächsten Liedvers im Stehen.